Man muss auch erstmal klarkommen, ne?
Es geht hier einfach nicht so einfach. Du gehst in den Bad und machst einen Wasserhahn auf oder sonst irgendwas. Oder willst was kochen, dann machst du einen Herd an. Ja, und in 30 Minuten hast du Essen fertig. Hier ist das nicht so.
Atu schüttelt den Kopf. Sie kann noch immer nicht glauben, dass sie hier lebt. Hier leben muss. In einer heruntergekommenen Baracke mitten in Lomé. Im Dreck und Staub der Hauptstadt von Togo, Westafrika. Atu ist 26 und teilt sich eine winzige Zwei-Zimmer-Wohnung mit ihren Schwestern, Ami und Celestine. Jeden Tag müssen die Pako-Schwestern ihr Wasser mit Eimern zur großen Tonne vor ihre Wohnung schleppen. Mit dem teuren Strom sind sie sehr sparsam. Seit 5 Jahren leben die 3 Schwestern allein in Togo. Ein hartes, afrikanisches Leben in Armut und in unerträglich schwüler Hitze. 13 Jahre waren sie in Deutschland, mit ihren Geschwistern und ihren Eltern. Zu 11 unter einem Dach, im beschaulichen Kölbe bei Marburg, in der Schulstraße 8. Sie haben Deutsch gesprochen, Deutsch gelebt, waren glücklich. Bei den Behörden würde man sagen, integriert. Sie haben Kindergärten und Schulen besucht, auf Nachbarskinder aufgepasst, Zeitungen ausgetragen, Praktika gemacht, Freunde, Liebesbeziehungen und Träume gehabt. Wollten Zahnarzthelferin werden, Hotelfachfrau oder Fremdsprachenkorrespondentin. Rückblick. 1993 flieht Christopher Pako aus Lomé in die Bundesrepublik. Er hatte sich in der Opposition gegen den Diktator Nasingbe Iyadema engagiert. Iyadema hatte Togo fast 40 Jahre mit harter Hand regiert und aus der ehemaligen deutschen und französischen Kolonie einen brutalen Polizei- und Überwachungsstaat gemacht. Wegen der Menschenrechtsverletzungen setzte Deutschland sogar jahrzehntelang seine Entwicklungshilfezahlungen aus. Nach Iyademas Tod putschte sich sein Sohn Faure Gnassingbé an die Macht. Hunderte Menschen starben, Zehntausende mussten fliehen. Noch heute ist Faure Gnassingbé Präsident. Christopher Pako landete in Marburg, berief sich auf Artikel 16a des Grundgesetzes, beantragte politisches Asyl. Bald darauf holte er Frau und Kinder nach. Über all die Jahre wartete und hoffte die Familie auf einen gesicherten Aufenthalt. In dieser Zeit wurde Deutschland ihre Heimat. Aber das Asylverfahren zog sich hin. 7 Jahre dauerte es, bis das Verwaltungsgericht Gießen das erste Urteil sprach. Grund? Überlastung des Gerichts. Zu dieser Zeit sammelten sich Berge von Asylanträgen an, wie überall in Deutschland Anfang der 90er Jahre. Die Familie war geduldet, richtete sich ein in einem Leben auf Abruf. Am 18. September 2006 ist alles vorbei. Um 5 Uhr morgens fahren mehrere Streifenwagen der Polizei in der Schulstraße vor. Die Pakus haben eine halbe Stunde, um ihre Sachen zu packen. Für die Abschiebung. Für den Flug nach Togo. Dann geschieht das Unfassbare. Die Familie wird aufgeteilt und in Handschellen und Fußfesseln abgeführt. Die Mutter und 2 Kinder werden zum Flughafen Frankfurt gebracht. Dort wartet eine Linienmaschine auf sie. Die anderen Kinder, darunter Achu, Ami und Celestine, sollen mit dem Vater von Hamburg ausfliegen, mit Sammelabschiebeflug FHE 6842. An Bord auch andere Flüchtlinge aus Niger und Mali. Warum haben es die Behörden plötzlich so eilig? Nach so vielen Jahren? Wo doch die Innenminister 2006 gerade an einem neuen Bleiberecht arbeiten. Es sei ein günstiger Zeitpunkt gewesen, so wird Manfred Kersten vom Regierungspräsidium Gießen später sagen. Die Sammelabschiebung sei 2 Monate lang vorbereitet worden. Die Pakus müssen gehen. Dem Asylantrag wurde nie stattgegeben. Abschiebungspflichtig nach all den Jahren.
Unser Ziel ist natürlich grundsätzlich in solchen Fällen, dass Familien, die zurückkehren müssen, auch gemeinsam zurückkehren. Das hatten wir auch vor in diesem Falle. Dann ergab sich die Möglichkeit, dass ein sogenannter EU-Charterflug ab Hamburg, unter anderem auch nach Lomé, der Hauptstadt Togos, zurückgeht.
2005 hat die EU gemeinsame Abschiebungen per Charterflug beschlossen, um Kosten zu sparen. Die Maschine mit den Pakus ist der erste von Deutschland organisierte Flug. Doch am Flughafen Fuhlsbüttel gibt es plötzlich ein Problem. Der Blutdruck des Vaters steigt lebensbedrohlich. Ein Arzt entscheidet, dass Christopher Pako nicht fliegen kann. Den Kindern, die schon im Flugzeug sitzen, wird nicht gesagt, dass sie ohne ihren Vater abgeschoben werden. Und dass sie ihn wahrscheinlich nie mehr wiedersehen. Für die Kinder eine Katastrophe. Das Regierungspräsidium spricht von mangelnder Koordination, von einem Sachablauf, der nicht mehr steuerbar war.
Das war für uns echt, wo man das gesagt hat, ja, packen Sie jetzt, Sie gehen jetzt nach Hause. Was für ein Zuhause, wohin denn? Wir haben doch niemand da unten. wir haben geheult, wir haben 2 Wochen oder einen Monat lang durchgeheult, weißt du, und bis heute kommen wir eigentlich nicht so wirklich klar, wenn wir manchmal nachdenken über den Abschiebungen, und, ja.
Die Familie ist zerrissen und inzwischen über 3 Kontinente verstreut. Der Vater ist als einziger in Deutschland geblieben. Nicht wegen seiner politischen Verfolgung, sondern weil er sterbenskrank ist. Mittlerweile schweigen die Behörden zum Fall Paku. Interviews gibt es keine mehr. Nicht mit dem Ordnungsamt, nicht mit der Kreisverwaltung, nicht mit der Ausländerbehörde. Und auch nicht mit dem zuständigen Regierungspräsidium in Gießen. Von der dortigen Pressestelle kommt immerhin eine Stellungnahme per E-Mail. In der heißt es:
Aus Sicht des Regierungspräsidiums Gießen ist in den vergangenen Jahren zum Fall Paku alles gesagt worden. Alle in diesem Zusammenhang getroffenen Entscheidungen entsprechen der gültigen Rechtslage. Die Frage nach einer möglichen Einreise der Kinder in die Bundesrepublik liegt nicht im Entscheidungsbereich des Regierungspräsidiums. Ein Interview wäre daher nicht zielführend.
Die Frankfurter Anwältin Ursula Schlung-Muntau spricht mit Blick auf die Abschiebung und die Behörden von einer höchst inhumanen Vorgehensweise. Die Abschiebung und die Trennung der Pakus verstießen gegen den Schutz von Ehe und Familie, und der sei im Grundgesetz festgeschrieben. Die Anwältin kämpft im Namen der Pakus und des Unterstützerkreises mit juristischen Mitteln weiter. Vor allem dagegen, dass die Familie ihre eigene Abschiebung auch noch bezahlen soll. Über 100.000 Euro hat diese Abschiebung den deutschen Staat gekostet. Für Flüge, begleitende Beamte, Gefängnisaufenthalte. Damit wenigstens Pakus Ehefrau und 2 minderjährige Kinder nach Deutschland kommen können, müsste Paku nach der Bleiberechtsregelung 38.000 Euro aufbringen. Nur dann wäre eine sogenannte Entfristung der Abschiebung möglich.
Das heißt, wird das Geld nicht gezahlt, sieht sich die Familie nie wieder. Wie soll eine Familie 38.000 Euro aufbringen, unten in Togo, wenn kein Beruf da ist, wenn man im informellen Bereich nur arbeiten kann, wenn der Vater hier so schwer krank ist, dass er erwerbsunfähig ist.
Angekommen sind die Paku-Mädchen in ihrem Geburtsland Togo bis heute nicht. Auch mehr als 5 Jahre nach der Abschiebung fühlen sie sich noch immer einsam, isoliert und fremd. In Togo gelten die Pakus genau deshalb als Verlierer. Gnadenlos zeigt man mit dem Finger auf sie. In Lomé nennt man sie Dambué, die Weggeworfenen. Afrika kann grausam sein.